Ich darf Ihnen gewissermaßen Zwischenberichte resultieren und die Forschung geht weiter. Und ich glaube, wir haben noch sehr viele spannende Projekte vor uns. Heute möchte ich Ihnen über altersassoziierte Mechanismen berichten, über die wir gewissermaßen gestolpert sind. Ich glaube, ich darf es wirklich so sagen. Wir haben uns das nicht erwartet. Diese Resultate haben sich im Nachhinein ergeben. Nächste Folie bitte. Ich denke, die chronisch lymphatische, oder darf ich das selber machen? Ja, wunderbar. Über die chronisch lymphatische Leukämie muss ich Ihnen als Ärzte nichts erzählen. Ja. Es ist eine typisch altersassoziierte Erkrankung, also mit einem Median der Diagnose zwischen 70 und 75 Jahren. Und obwohl die Therapie und die Prognose sich laufend verbessern, gibt es immer noch keine kurative Behandlung. Insofern darf man schon sagen, dass es einige Forschungsfragen gibt, die immer noch relevant sind zu beantworten. Und das ist natürlich einmal der Ursprung und die Risikofaktoren für die Erkrankung, die sicher noch nicht vollständig bekannt sind. Natürlich die eigentliche Frage, woher diese Altersassoziation kommt. Warum? Das ist eine Frage, die uns als Proteinbiochemiker besonders interessiert. Warum ist der Genotyp so heterogen? Bei anderen Tumorerkrankungen finden Sie sehr häufige charakteristische Mutationen. Das ist bei der chronisch-lymphatischen Leukämie kaum der Fall. Das heißt, Sie haben ähnliche Phänotypen und einen sehr unterschiedlichen Haplotyp dazu. Und ist das Tumor-Microenvironment, wie gerade Professor Schwarzmeier erwähnt hat, inwieweit ist es involviert, können wir auch darüber Aussagen treffen. Was haben wir gemacht? Wir haben einmal ganz einfach die B-Zellen aus den Patienten isoliert, um sie in der nachfolgenden Analyse zuzuführen. Dazu haben wir peripheres Blut gewonnen, haben mit einer klassischen Fecal-Bug-Trennung die weißen Blutkörperchen isoliert und danach mit diesem MAX-Sorting mit Anti-CD19-Antikörper entsprechend die B-Zellen aufgereinigt. Dieser Workflow dürfte für Sie jetzt ein ungewöhnlicher sein. Wir sind analytische Chemiker, wir arbeiten hauptsächlich mit Massenspektrometrie. Ich werde das auch nur ganz kurz hier vorführen. Also wir müssen unsere Proben so aufbereiten, dass wir die Proteine proteolytisch verdauen zu Peptiden. Die werden chromatografisch getrennt, massenspektrometrisch analysiert und dann mittels komplexer Software ausgewertet. Diese Schritte sind nicht ganz trivial, weil sie sehr große Datenmengen generieren, die entsprechend dann ausgewertet werden müssen. Also allein aus dem Datensatz, den ich Ihnen jetzt ein bisschen schildern werde, konnten wir von über 8000 Proteinen quantitative Daten generieren und haben natürlich hier entsprechend Aufwand zu treiben. Wir haben nicht nur Proteine analysiert, wir haben auch Metaboliten analysiert. Im Prinzip der Workflow ähnlich. Das heißt, die Zellen wurden lysiert, um die Metaboliten daraus zu extrahieren und einfach in dem Fall haben wir einen Kit verwendet für die internen Standards, um eine absolute Quantifizierung durchzuführen, im Gegensatz zu den Proteinen, die haben wir nur relativ zueinander quantifiziert und das ist dann die Ausstattung, mit der wir unsere Metabolomics-Daten gewonnen haben. Nachdem ein Proteomics, alle Omics-Verfahren gewissermaßen Screening-Verfahren sind, ist der erste Schritt immer der, dass man sich die Frage stellt, bilden wir bekannte Phänomene ab, sehen wir das, von dem wir wissen, dass es zu erwarten ist und sehen wir neue Dinge. Das Laktathydrogenase wäre sowas wie eine Normalisierung oder eine interne Kontrolle, ist ein Haushaltprotein und Sie sehen, wenn wir jetzt hier Proben von jungen, gesunden Spendern, altersgematcht, das heißt über 70-Jährige, ältere gesunde Spender und die sind im Orange und in Rot eben CLL-Patienten vergleichen, dann sieht man also hier, dass hier die Unterschiede, die individuellen Variationen recht gering sind. CD5, ein T-Zell-Aktivierungsmarker, der bekanntlicherweise in CLL oft hochreguliert gefunden wird, haben wir auch bei manchen CLL hochreguliert gefunden. CD200 ist ein Co-Stimulatory-Faktor, der wird oft sogar für diagnostische Zwecke auch herangezogen, haben wir signifikant hochreguliert gefunden, aber ein Protein, das zum ersten Mal wir in der Literatur beschreiben, als assoziiert mit chronisch-lymphatischer Leukämie, das heißt Polymeric Immunglobulin Rezeptor, das darf ich schon sagen, war vollkommen unerwartet, korreliert unglaublich gut mit chronisch-lymphatischer Leukämie. Sie sehen also hier eine unglaublich signifikante Erhöhung dieser Protein-Levels in den Patienten im Vergleich zu den gesunden Spendern. Dieses Protein ist assoziiert mit chronischer Entzündung, wurde bisher nur in hepatozellulären Karzinom beschrieben und ich kann das leider nicht weiter ausführen, weil da würde ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde für dieses eine Protein brauchen. Aber glauben Sie mir, da stecken ganz interessante Mechanismen dahinter. Das soll Ihnen jetzt nur seinen ersten Einblick geben und ich möchte Sie oder hoffe, dass ich Sie damit nicht erschrecke. Das sind sogenannte Volcano-Plots. Das soll Ihnen ein bisschen zeigen, wie wir in der Auswertung vorgehen. Sie sehen sehr viele Punkte und auf der Achse rechts von 0 sind quasi alle hochregulierten Proteine beschrieben. Jeder einzelne Punkt entspricht einem identifizierten Protein. Auf der Achse links sind dann die runterregulierten Proteine beschrieben und in der Y-Achse ist die statistische Signifikanz beschrieben. Das heißt, je weiter oben die Punkte, umso geringer die Varianz, umso höher die statistische Signifikanz. Das sind also P-Values. Und hier sehen Sie dann diese Linien, die zeichnen Ihnen statistisch signifikante Ereignisse aus. Und die Proteine, die Sie rechts in blau sehen, das heißt die Proteine, die Sie hier blau gekennzeichnet sind, sind Stammzellmarkermoleküle. Manche davon sind für CLL schon beschrieben, andere haben wir zum ersten Mal beschrieben. In orange sehen Sie typisch entzündungsassoziierte Proteine. Das heißt, wir haben eine sehr starke Assoziation der Erkrankung mit chronischer Entzündung feststellen können. In rot sehen Sie Tumorpromoterproteine und in grün Tumorsuppressormoleküle. Wir haben hier die zytoplasmatische Fraktion, die haben wir getrennt, und hier die Kernfraktion. Und hier sieht man recht schön, dass im Kern natürlich, wo natürlich das Genom strukturiert wird, wesentlich mehr Tumorpromotoren hochreguliert und wesentlich mehr Tumorsuppressoren runterreguliert gefunden wurden, während im Zytoplasma natürlich mehr die entsprechenden Enzyme verändert gefunden wurden. Eine Principal-Component-Analyse ist im Prinzip eine unbiased, das heißt eine vollkommen wertfreie Analyse aller Datenpunkte, wo man versucht, Gruppen zu finden. Und tatsächlich konnten die Gruppen junge B-Zellen, also B-Zellen von jungen Spendern, B-Zellen von älteren Spendern und entsprechende B-Zellen von CLL deutlich voneinander getrennt werden. Das ist durchaus nicht unbedingt zu erwarten. Spannend war für uns die Feststellung, dass es so quasi einen Übergang gibt. Die älteren, also B-Zellen der älteren Spender waren genau zwischen den jungen und den CLL. Diese Daten haben bereits gewissermaßen vorgeschlagen, dass hier ein Zwischenstadium erreicht wird, was vielleicht uns mechanistisch Auskunft geben kann, warum in älteren Patienten ein Risiko erhöht ist für CLL. Das haben wir uns dann einfach einmal insofern betrachtet oder angesehen, dass wir Proteine herausgesucht haben, die kontinuierlich von zwischen jungen und älteren und CLL-Patienten signifikant ansteigen. Da gibt es eben hier mehrere. Ich habe Ihnen hier einfach ein paar herausgezeichnet. Das ist eben zum Beispiel Macrophage, Migration Inhibitory Factor, ein Enzym, das für die Beta-Oxidation in Mitochondrien verantwortlich ist, ein Enzym, das Half-Platelet Activating Factor inaktiviert und damit gewissermaßen überschießende Reaktionen unterbindet, ein Enzym, die Glyoxalase, das Glo-1, das wäre ein Entgiftungsenzym, das sozusagen Glykosylierungsreaktionsprodukte abbaut. Alle diese Proteine, die wir hier hochreguliert sehen in CLL, sind direkt mit chronischer Entzündung assoziiert. Also die können wir als Folge von chronischer Entzündung begreifen. Genauso gibt es Proteine, die runterreguliert sind, also von jung auf alt und weiter im CLL wieder entsprechend signifikant, wie hier ausgewiesen wurde. Das ist wieder ein Stoffwechselenzym, das für den Energiehaushalt verantwortlich ist. Relativ überraschend Serotonintransporter, das eigentlich im Kontext natürlich neuronal beschrieben ist, dass sich das in weißen Blutkörperchen wiederfindet, hätten wir gar nicht erwartet, weil da gibt es unendlich viel Literatur darüber, dass dieser Transporter in allen Arten von Stress signifikant runterreguliert wird. Also wir haben hier wunderschöne signifikante Runterregulationen beobachtet. Die Phospholipid Scramblase wäre ein Enzym, das verantwortlich ist, um dem Immunsystem zu sagen, das Eat-Me-Signal zu geben für apoptotische Zellen. Wenn das runterreguliert wird, bedeutet das, dass die Zellen gewissermaßen nicht mehr so gut gesehen werden können vom Immunsystem. Das wäre also eine Evasion-Strategy. Und die Thromboxan-A-Synthase wäre wieder ein Enzym, das Eicosanoide bilden kann, die natürlich wieder das Immunsystem wachrütteln könnte. Und die Runterregulation würden wir wieder interpretieren als eine Immune-Evasion-Strategy. Das heißt also, hier kriegen wir schon Hinweise, was ich mit dieser Erkrankung tun kann. Aber überraschend waren dann wirklich die Befunde, wo wir festgestellt haben, dass es einige Proteine gibt, die signifikant zwischen jung und alt reguliert sind, aber es gibt gar keine Unterschiede mehr zwischen den älteren Donoren und den CLL-Patienten. Das heißt, dass wir einen Status erreicht haben, der altersassoziiert ist und der dann eigentlich in den Patienten sich gar nicht mehr ändert. Wir interpretieren das als mögliche Voraussetzung und notwendige Eigenschaft, die wir brauchen, um so quasi den Krankheitsstatus zu erreichen. Und hier haben wir unterschieden zwischen Proteinen, die wieder für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind, Hochregulationen, Runterregulationen, CD6, der Toll-like-Rezeptor 8, um hier nur Beispiele zu nennen, dann ist hier schon aufgefallen, einige Enzyme, die für den mitochondriellen Metabolismus verantwortlich sind, die gewissermaßen die Stoffwechseleigenschaften der Mitochondrien beeinflussen, die hier zwischen jung und alt signifikant verändert gefunden wurden und nicht mehr entsprechend im Verlauf der Erkrankung. Sehr spannend war natürlich der Befund, dass DNA-Damage-Repair-Proteine, die eben DNA-Schaden reparieren, signifikant reguliert gefunden wurden. Das ist ein indirekter Beweis dafür, dass die DNA in einem erhöhten oxidativen Stress ausgesetzt ist, den die Zellen natürlich versuchen zu bekämpfen. Und entsprechende Stressmarkermoleküle, sogar spezifische mitochondrielle Stressmarkermoleküle, die zeigen oder beweisen, dass die Mitochondrien unter einem Stress stehen. Und diese Reactive Oxygen Species, die konnten wir tatsächlich in einem FACS-Assay nachweisen, dass sie signifikant erhöht sind in B-Zellen von älteren Donoren. Und diese Erhöhung haben wir zum Beispiel in T-Zellen oder Monozyten nicht gefunden. Es handelt sich also hier offensichtlich um ein B-Zell-spezifisches Phänomen. Die Metabolomics-Daten, und da habe ich natürlich jetzt nur ein paar rausgegriffen und ich möchte das auch nur ganz kurz erwähnen, haben im Prinzip die Befunde sehr gut bestätigt. Die Stoffwechselveränderungen haben darauf hingewiesen, dass die Mitochondrien auf Glutaminolyse und Beta-Oxidation wechseln und die Glutaminolyse bedingt, dass Glutamin wesentlich schneller abgebaut wird und das und damit in den CLL-Patienten praktisch nicht mehr nachweisbar ist, während das Alanin, also in den Zellen wohlgemerkt, während das Alanin ist das Stoffwechselendprodukt der Glutaminolyse und ist entsprechend signifikant hochreguliert. Das Serotonin entspricht natürlich dem, was wir vom Serotoninrezeptor gesehen haben. Das heißt, das wäre sozusagen eine unabhängige Bestätigung dieser Proteindaten. Und damit kommen wir zu dieser vielleicht etwas provokanten Hypothese, ob vielleicht der Otto Warburg vor 80 Jahren vielleicht gar nicht so Unrecht hatte, als er behauptet hat, dass die Krebserkrankung eine Erkrankung für Mitochondrien ist, weil wir hier eindeutig feststellen können, dass sich aufgrund des Alters so etwas wie eine chronische entzündliche Veränderung von den Mitochondrien ergibt, die sich aus verschiedensten Makromolekülen nachweisen lässt und die natürlich eine Disposition geben kann für Mutationen, die gewissermaßen der Zelle helfen kann, diese Probleme zu lösen. Und das würde bedeuten, das ist natürlich eine Hypothese, dass die genetischen Veränderungen eine Folge der mitochondriellen Schäden sind und gewissermaßen eine Adaptierung an den Stress, aber die mitochondriellen Schäden eine notwendige Voraussetzung sind, damit es überhaupt zu diesem Krankheitsprozess kommt. Und Sie verstehen, dass diese Hypothese natürlich ein vollkommen neues Bild auf Krebserkrankung generell werfen würde. Bitte noch zu beachten, dass wir Patienten mit unterschiedlichen RAI-Stages analysiert haben und im Proteomprofil keine signifikanten Unterschiede gefunden haben, auch bei denen, die schon mehrere Therapien gegen mehrere Therapieformen Resistenz entwickelt haben. Und daraus ergibt sich natürlich die Hypothese, dass sich das Mikroenvironment ändert, mehr vielleicht als die CLL-Zellen. Dafür gibt es auch schon einige Hinweise in der Literatur. Das ist etwas, was wir jetzt in der weiterfolgenden Forschung vorhaben, uns zu betrachten. Und das wäre so etwas wie eine Zusammenfassung, dass wir quasi vorschlagen, dass aufgrund des Alterungsprozesses es zu chronisch entzündlich bedingten Veränderungen der B-Zellen kommt, die assoziiert sind mit einem adaptiven Stressresponse, mit einem DNA-Damage-Repair, mit einem veränderten Stoffwechsel und natürlich stark veränderten mitochondriellen Funktionen, die gewissermaßen die Basis für Selektionsprozesse bildet, wodurch Mutationen ein Prozess verstärkt wird, der letztendlich zur Zelltransformation führt, die ganz stark assoziiert ist mit einem Stammzellphänotyp, der dafür verantwortlich ist, dass die Zellen auch sehr therapieresistent werden, weil natürlich die Stammzellen einen besonderen Schutz, zu einem besonderen Schutz privilegiert sind. Das ist assoziiert mit einem massiven metabolischen Switch, einer sehr deutlichen Immunevasion, also ein Versuch, dass die Zellen dem Immunsystem auskommen. Und ich möchte auch hier noch zum Schluss betonen, dass die Veränderungen in den B-Zellen, die altersassoziierten Veränderungen, sehr kompatibel sind mit dem Phänomen, das man klinisch als Immunoseneszenz bezeichnet. Das wäre quasi der Phänotyp, dass ältere Menschen auf gewisse Vakzine nicht mehr reagieren. Und da gibt es schon einiges an Literatur, das natürlich die B-Zellen betrachtet, die mit unseren Daten sehr hochkonform sind. Damit darf ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, bei meinem Team und natürlich beim Professor Schwarzmeier, der letztendlich diese Forschungen hier bei uns tatsächlich initiiert hat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.